Na, herzlich willkommen zu Tech Tirol, Innovation und Technik aus den Alpen. Heute geht es um ein Thema, was mich persönlich volle unter die Finger brennt. Und zwar das, was in aller Munde ist, KI. Man sieht es überall, man geht auf Amazon, man geht auf irgendwo hin, AliExpress, man sieht überall ist KI drin. Sei es in der Webcam oder in der Kaffeemaschine, einer Waschmaschine, überall ist irgendwas mit KI verbunden, weil es Marketing ist und jeder redet und jeder macht irgendwas mit denen und will etwas davon wissen. Das Thema heute ist aber KI im Unternehmen. Und zwar ChatGPT oder andere Chatbots. Das sind ja Systeme, die waren Vorreiter, aber das ist einer der ersten, wo man mit KI kommunizieren gekannt hat. Aber in Zukunft schaut es vielleicht anders aus, dass man nicht mehr KI im Browser mit der Cloud hat, also über Cloud verbunden, sondern etwas Self-Hosting. Und mein Gast heute ist der Chris Meyer. Ein Experte in dem Bereich. Viele referieren auf ihn zurück, wenn es um KI geht. Hallo Chris, freut mich, dass Sie herkommen dürfen.
Ja, hallo Christi, danke, dass Sie Gast sein darf.
Ich habe gesehen, du hast ein bisschen die Augen ein bisschen verzuckt, wenn ich manche Sachen gesagt habe, wenn ich gesagt habe, KI in Webcam hast du noch nie gelesen.
Nein, ich bin eigentlich zusammengezuckt, wenn du gesagt hast, Experte. Also, ich frage mich, wer ist heutzutage Experte zu KI? Es wird es wenige geben.
Ist ja so ein guter Begriff.
Nein, grundsätzlich ist ja der Begriff KI sehr, sehr, sehr elastisch und sehr, sehr gedehnt. Nicht? Man hat den Eindruck, dass wenn jemand dann ein IF, also eine Bedingung in ein Programm programmiert, dann wird das halt schon als KI verkauft. Auf der anderen Seite hast du noch wirklich hochkomplexe Systeme, wie jetzt irgendwelche Chatbots, nicht? Die irgendwo am ganzen anderen Extrem sein, nicht? Und das ist halt manchmal ein bisschen verwirrend, dass alles unter den Sammelbegriff KI fällt.
Ja, wir haben gerade davor eben kurz angesprochen, KI, das wird ja oft als Synonym für ChatGPT verwendet. Weil ChatGPT, oder das ist, sagen wir, Pioniere oder Anfänger, die was irgendein System aufbauen, werden ja oft als Synonym beglichen, wie zum Beispiel Tempo wird als Synonym für Sacktieren benutzt oder Nutella als Synonym für Nougat-Creme. Und KI ist ja eigentlich, wird eben mit ChatGPT verbunden. Aber du hast gesagt, KI ist eigentlich so, der Chatbot ist eigentlich eine Sache von KI. Es gibt unzählige KIs oder unzählige Modelle? Oder?
Ja, es hängt ein bisschen ab, was du jetzt für eine Definition für KI nimmst. Nicht? Es gibt natürlich jetzt die Schule, die von starker KI spricht, die eigentlich noch gar nicht existiert. Nicht? Also wo praktisch ein künstliches Gebilde sozusagen quasi Bewusstsein entwickeln sollte und wie ein autonomes System agiert. Und da sind wir natürlich noch weit entfernt. Nicht? Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Nicht? Es ist ein Begriff, der mir gut gefällt. Ich habe bis vor vielleicht 2 Jahren oder so eigentlich ausschließlich den Begriff verwendet, nicht das Wort KI. Der Begriff ist maschinelles Lernen, nicht? Machine Learning. Und das ist eigentlich eine sehr verständliche Sache, vor allem wenn Leute programmieren können, ist das eigentlich sehr eine klare Situation. Wenn du ein klassisches Problem lösen willst mit einem Programm, dann musst du ein enormes Domainwissen haben. Nicht? Du musst genau verstehen, wo sind jetzt da die physikalischen oder die administrativen Vorgänge, und dann musst du das alles sozusagen mühevoll im Programmcode nachbilden. Nicht? Der alternative Ansatz, der eigentlich schon uralt ist, ist maschinelles Lernen, also maschinelles Lernen auf Deutsch oder Machine Learning auf Englisch. Und da ist die Idee, dass du überhaupt kein Domainwissen hast. Du schreibst ein Programm, was sozusagen anhand von Beispielen erkennen kann, was die Ausgabe aufgrund von der Eingabe sein soll. Nicht? Ich mache jetzt einmal ein blödes Beispiel, wenn du irgendwie aus Programm schreiben willst, dem du hingeben kannst, irgendein Standort ist, von dem du eine Billardkugel fallen lässt. Mhm. Na, kannst du jetzt natürlich hergehen und einen Physiker die Formeln von Galileo nachschauen lassen und die Erdbeschleunigung messen und die Differentialgleichung lösen, dann kommt so eine kleine Formel raus, die man in der Schule lernt, und dann kannst du die Formel irgendwie in ein Programm geben. Und dann hast du noch die Möglichkeit vorherzusagen, wie lang so ein Fall dauert. Das kannst du aber auch ganz anders machen. Du kannst schon einfach anfangen, Billardkugeln von verschiedenen Höhen neu zu werfen, zu messen, wie lange das braucht. Und dann kannst du sozusagen die Daten auf eine Grafik zeichnen und dann wirst du sehen, dass du die Punkte mit einer Linie verbinden kannst. Und dann, siehe da, dann hast du im Prinzip ein Machine Learning Modell. Du kannst nachher, wenn du eine neue Höhe, von der du noch nie eine Billardkugel hast fallen lassen, eintragst in die Grafik, dann kannst du ablesen, wie lange der Fall dauern wird. Nicht? So hat man das auch früher gemacht. Vor der Erfindung von Taschenrechner hat man effektiv mit so Tabellen und Grafiken gearbeitet, um solche Dinge zu berechnen. Das ist im Prinzip, kann man das als Early Machine Learning bezeichnen. Nicht? Und viele Systeme, die wir heute verwenden, bauen im Prinzip auf die einfachen Prinzipien auf, dass man halt einfach ein paar Messpunkte dem System gibt. Man macht, im Jargon heißt das ein Fit, und dann kann man sozusagen neue Werte eingeben und das System kann vorhersagen, was passiert. Und natürlich ist das im Laufe der Zeit alleweil komplexer geworden. Da gibt es viele klassische Methoden, klassische statistische Methoden, die im Prinzip schon sehr alt sind. Irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, vielleicht in die 60er Jahre, kann man auf Wikipedia nachlesen, sind da die neuronalen Netze, die Neural Networks, eingeführt worden. Das sind im Prinzip mathematische Systeme, also das ist ganz einfache Mathematik, das sind eigentlich leider die Grundrechnungsarten, wo man das dann nachher sehr abstrahieren kann und die man für alle erdenklichen Probleme einsetzen kann. Das ist noch, musst du dir vorstellen, wie so eine Linie zeichnen, aber in einem hochdimensionalen Raum, den man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Deswegen hat man nachher sehr viele Eingabeparameter, sehr viele Ausgabeparameter und man hat damit im Laufe der Zeit, in die 60er Jahre vielleicht war es noch exotisch, da hat man noch nicht so viel damit gemacht, da war das vielleicht so eine akademische Kuriosität, aber im Laufe der Zeit hat man effektiv alleweil mehr praktische Probleme damit gelöst. So in die 90er Jahre zum Beispiel ist Schrifterkennung noch endlich möglich geworden, dass du praktisch einen Scan machst von deinem Dokument. Und der Computer kann das in Text übersetzen.
Also das OCR?
OCR, genau. Okay. Optical Character Recognition. Das ist eigentlich durch die neuronalen Netze nachher zuverlässig geworden. Nicht? Und dann ist da so ein bisschen eine Spirale entstanden. Dadurch, dass wir alleweil mehr Rechenleistung haben, können die neuronalen Netze alleweil größer werden. Also die Trainingsdaten können alleweil größer werden. Da hat man angefangen, eine Handschrift zu erkennen. Die Geometrie sozusagen von den neuronalen Netzen ist noch ausgebaut worden. Da ist nach Ende der 90er Jahre sind die Convolutional Neural Networks eingeführt worden. Das ist der Jan LeCun zum Beispiel. Und dann hat das auf einmal, was vielleicht vorher 90%ige Zuverlässigkeit gehabt hat, um irgendwelche handschriftlichen Kratzler zu erkennen, ist auf einmal auf 99% eingeschnellt. Nicht? Mhm. Und das ist noch irgendwie allem weitergegangen. Das ist noch sozusagen nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und dann hat man alleweil mehr Probleme sozusagen geknackt. Nicht?
Aber allem auf Text, also mein Texterkennung oder wie geht
das? Das ist jetzt spezielles Gebiet von Bilderkennung. Okay. Das ist jetzt natürlich hat nicht gleich Anwendungen zu Text, das hat auch Anwendungen auf mir entsperren ja alle in so Telefone mit einem Gesicht. Mhm, also ja. Wir schauen aufs Telefon und das ist entsperrt, da ist Gesichtserkennung drin, das ist genau das. Das ist im Prinzip ein Convolutional Network oder ein Erbe von den Convolutional Networks von Ende der 90er Jahre. Und das ist, mittlerweile ist das eine total etablierte Technik, die in unseren Phones drinnen ist und auch lokal. Dir geht es ja auch um lokale Verarbeitung lokal ausgeführt werden. Nicht? Also unsere Telefone seien mächtig genug, um das in Echtzeit lokal ausführen zu können.
Also es gibt es schon. Also es ist nicht so, als hat es das
nein,
erst seit...
Absolut
ich,
nicht.
Das ist schon seit 2021, wenn das so der Hype losgegangen ist, oder 20. Das ist noch das
ja,
davor.
Nein. Also wie gesagt, das ist nicht, dass wir von nix auf ChatGPT 2021
ja, das,
sagen, das ist, wie gesagt, in den 90er Jahren hat Bilderkennung das erste Mal angefangen zu funktionieren und was weiß ich, 2000 und das ist das Paper von Google da gewesen, ich glaube, das ist von 2017, quote me jetzt nicht, das FaceNet, das hat nachher praktisch Gesichtserkennung definitiv gelöst. Nicht? Seit das gibt, ist Gesichtserkennung sozusagen ein gelöstes Problem, wo Computer besser sein als 99,9% der Menschen schon. Nicht?
Also Texterkennung auch schon mit dem...
Texterkennung sowieso. Du kannst heute ja mit deinem Phone einfach auf ein Bild machen von einem Text
ja.
Und das Phone tut den Text übersetzen in Text und dann vielleicht übersetzen oder in der Suchmaschine suchen und whatsoever. Nicht? Mhm. Und das sind alles Techniken, die irgendwie... etabliert sein, dass die Leute schon gar nicht mehr drum denken. Nicht? Aber das seien im Prinzip lokal laufende neuronale Netze. Jetzt, dir brennt der Chatbot unter die Fingernägel.
Genau, das ist das, was jeder kennt.
Das ist das, was jeder kennt. Also da ist praktisch, das ist eigentlich losgegangen. Man hat, wenn man so viel Erfolge gehabt hat mit zum Beispiel im Bereich Bilderkennung, wir können auch noch sprechen über Bilderkennung. Das ist vielleicht eines von den interessantesten Dingen, wo ja sich das Unternehmen das einsetzen können. Reden wir noch ein bisschen. Aber jetzt, um nicht da länger in die famosen Chatbots auszuzögern, es ist 2017 ist da ein Paper rausgekommen von Researcher von Google. Das heißt, Attention is all you need. Und das ist eigentlich das Paper, was eine Struktur von neuronalen Netz eingeführt hat. Das ist der sogenannte Transformer, der nach zu dem, was wir jetzt das Chatbot nennen, geführt hat. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen eine andere Spalte. Das sind nicht die convolutional Netze, die irgendwie die Bilderkennung gelöst haben, sondern die kommen aus einer Familie von aus dem KI und Anführungszeichen, das fällt unter Natural Language Processing, also das Verarbeiten von natürlicher Sprache. Das ist lange Zeit ein ungelöstes Problem gewesen. In den 80er Jahren hat man das versucht, irgendwie mit so Grammatik, so Rule-Based Systems, also wo man einfach gesagt hat, wir schreiben ein Programm, was alle grammatischen Regeln kann, man versteht Sprache, das ist natürlich gigantisch in die Hose gegangen, das hat nie funktioniert. Nicht? Da hat man schon, da reden wir jetzt schon von den 2000, hat man halt mehr auf Masse und auf Statistik gesetzt. Nicht? Da hat es noch schon Erfolge gegeben. Da ist zum Beispiel das WordVec-Embedding-Modell und als mögliche schon interessante entdeckt worden und auf den Markt gekommen. Und schließlich 2017 mit dem Paper ist noch der Transformer eingeführt worden. Und das hat praktisch das Natural Language Processing revolutioniert. Das ist eigentlich etwas ganz Simples. Das sind Modelle, die vervollständigen Text. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, in die kannst du den Anfang von einer Geschichte als Eingabe geben und dann geben sie das Ende von der Geschichte als Ausgabe aus.
Also einfach die erzählen
weiter.
Also einfach so eine statistische
Das ist im Prinzip, also es ist nicht jetzt so was ganz Simples wie ein Markov-Chain, die gibt es schon länger, wo du einfach das nächste Wort statistisch vorhersagst. Es ist schon komplizierter.
Okay.
Nicht? Also die Struktur ist sicherlich nicht so einfach zu verstehen oder so leicht zu erklären. Aber im Prinzip ist es ein Modell, was schlussendlich auf Statistik basiert. Und die denken sich einfach sozusagen aus, wie der Text weitergehen kann. Nicht? Und das war noch effektiv OpenAI, das ist noch 2019, auf die Idee gekommen, so ein Modell zu trainieren mit einem extrem großes Modell für die damalige Zeit, also schon das im Vergleich zur Bilderkennung sind die Modelle wesentlich größer. Also irgendwie ist Sprechen oder Sprache aufwendiger als Sehen oder Bilder. Das ist ganz interessant. Ja, das weiß man nicht. Also das ist nicht ganz klar. Aber es scheint effektiv so, als wäre es schwieriger, einen Computer Sprache beizubringen, als einen Computer Bilderkennung beizubringen.
Ne? Also sind Deepfakes einfacher als Texte zu generieren, wenn man es jetzt so...
Ja, nein, das sind jetzt generative Modelle. Jetzt wartet es einmal. Macht doch, Magari, generative Modelle auch noch. Ich bin jetzt natürlich kein Researcher auf dem Gebiet, aber ich denke mir, zum Beispiel Tiere können nicht sprechen, aber Tiere können sehen. Ja. Also es gehört mehr dazu, Sprache zu entwickeln, als jetzt so mal deine Umgebung wahrzunehmen im Gesichtsfeld. Das ist irgendwie eine interessante Bemerkung. OpenAI effektiv, OpenAI war damals noch das Non-Profit, also jetzt das haben sich ja noch gesplittet, jetzt ist es die Firma geworden. Damals war es noch eine Non-Profit-Organisation. Da war auch noch der Elon Musk dabei, der hat inzwischen gestritten mit OpenAI und da gibt es die ganze Story, ihr könnt sie in die Nachrichten nachlesen. Und die haben nachher das Modell gebracht, GPT-2 hat das geheißen, was einen kleinen Trick anwendet. Und zwar, ich weiß nicht einmal ganz sicher, ob das schon GPT-2 war, das einen Trick hingeführt hat oder erst das Folgemodell. Praktisch, was ist, wenn wir als Text eine Interaktion zwischen einem User und seinem Assistent vorgeben? Also praktisch, Wir haben ganz viele Texte, auf denen wir das Modell trainieren lassen, wo einmal User Fragen stellt und ein Assistent antwortet.
Okay.
Und nachdem die Modelle einfach sehr gut Text vervollständigen können, hast du dann nachher das Phänomen, dass wenn du dann sagst, der User stellt jetzt die Frage, nachher erinnert er sich an die ganzen Trainingsdaten, wo er die Dialoge gelernt hat und antwortet dann einfach als Assistent.
Okay.
Das heißt, er antwortet nicht deine Frage. Er tut leider einen fiktiven Text vervollständigen, wo halt ein User eine Frage gestellt hat, sozusagen. Und wenn du jetzt so einen Chatbot benutzt und du stellst deine Frage, dann sieht das LLM effektiv das als für was es trainiert worden ist, muss ich jetzt vervollständigen. Und die Vervollständigung ist halt eine Antwort auf deine Frage, weil es eben einmal für Fragen und Antworten trainiert worden ist. Nicht? Und deswegen ist das eigentlich ein großer Trick. Nicht? Du hast da nicht ein System, was, sagen wir mal, denkt in dem Sinne, wie es jetzt vielleicht der Philosoph Denken definieren tat. Nicht? Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil die Worte sind ja nicht eindeutig definiert. Nicht? Was heißt Denken? Da gibt ja jeder Philosoph eine andere Antwort. Nicht? Aber es ist sicherlich nicht etwas, was ein Bewusstsein hat oder was sich erinnert, was du gestern zu ihm gesagt hast. Das sind nur vor allem wieder... neue Eingaben, das ist deine Frage und da wird einfach die Ausgabe generiert. Nicht? Das ist im Prinzip ein Trick. Nicht? Also von der Textvervollständigung, was ein Spielzeug aus Natural Language Processing ist, ist man da zum Chatbot gekommen. Nicht? Das Ganze hat natürlich jetzt da kommerziellen Ehrgeiz erregt nicht? Und dann ist es schnell weitergegangen. Also 2020, wo man nachher GPT-3 gehabt, ich weiß nicht, wann genau 3.5 rausgekommen ist, aber der ist noch der in die Masse gegangen ist. Mhm. Dann war auf einmal das quasi magische 3.5 da, ChatGPT 3.5, und dann waren alle begeistert und haben gesagt, jetzt haben wir KI.
Mhm. Ja, das ist so das, was aber ich jetzt vorstelle.
Das ist irgendwie nicht, das ist ein Prozess, der irgendwie alle weil mehr Probleme gelöst hat seit den 60er Jahren. Nicht? Und vor allem in den 90er und 2000 hat es da gewaltige Sprünge gegeben und irgendwann ist man halt noch an den Punkt gekommen. Nicht? Also das ist jetzt nicht so in dem Sinne von Himmel gefallen, wenn auch natürlich das 2017er Paper, das Attention is all you need, was der Alter von Google-Mitarbeiter war, nicht von, also das seiner teilweise zu OpenAI gewechselt und so weiter, aber es ist eigentlich von Google gekommen. Mhm. Das ist sozusagen ein Durchbruch gewesen in dem Bereich Chatbot. Nicht? Jetzt muss man dazu sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so banal. So wie Sie jetzt gesagt haben, dann war es fast easy. Nicht? Ja, die haben halt was gemacht und das ist ganz einfach. Es ist nicht so einfach. Nicht? Es hat sich gezeigt, dass man da eine gigantische Skala braucht. Es braucht unglaublich viel Material, Textinputs, um das zu trainieren. Es braucht gewaltige Ressourcen, die Trainingsdaten durch die riesigen neuronalen Netze durchlaufen zu lassen. Nicht? Da musst du effektiv wahnsinnige Rechenleistung haben und so weiter. Und es ist vielleicht da ein bisschen mehr drin. Die Leute sagen, ja, das ist ja leicht statistische Textvervollständigung, was soll das kennen? Nicht? Aber Gott, wenn man sich da so die verschiedenen Papers anschaut, es ist nicht leider. Du kannst einem System auch eine Textaufgabe geben, die sich dein Lehrer vielleicht jetzt gerade ausgedenkt hat, hier ein extra mal so ein Experiment gemacht hat, nur nicht genommen aus der Schule, die gerade entstanden ist, also nicht aus einem Buch oder so, also die sicher nicht in die Trainingsdaten drinnen waren, die Systeme lösen die perfekt nicht. Also sie können Aufgaben lösen, die sie nie gesehen haben. Es ist da die Idee, dass irgendwo in dem ganzen Sprachverständnis drinnen, man hat ihm ein Sprachverständnis beigebracht und da ist irgendwie ein Reasoning spontan entstanden. Nicht? Das ist so ein bisschen eine Feststellung, die man effektiv objektiv machen muss, weil sonst können sie nicht Probleme lösen, die sie nie gesehen haben, natürlich. Nicht? So. Das ist jetzt extrem interessant. Gehen wir jetzt wieder vielleicht zurück zu Unternehmen. Unternehmen versuchen jetzt, das überall hinzubauen. Also jedes Unternehmen baut überall jetzt die Chatbots hin. Es gibt nicht lei jetzt das, so Chatbots, wie sie vielleicht jetzt die User kennen von Web, sondern es gibt noch schon eine Technik, ganz eine interessante Technik, die heißt RAG, R-A-G, wo du sozusagen eine Suche verbindest mit einem Chatbot. Du stellst praktisch eine Datenbank mit einer Suchmöglichkeit. Die Suche ist auch etwas, was man im Bereich Machine Learning ablegen kann. Also die Suche ist auch nicht banal. Wenn du da also eine gute Suche verbindest mit so einem Chatbot, kannst du erreichen, dass der Chatbot effektiv Fragen zu deine Dokumente beantwortet und nicht allgemeine Fragen.
Also wenn man einfach eine Anweisung gibt, Bus oder so bestimmte Anleitungen.
Also, es ist so, wenn du jetzt in Chatbot fragst, wer ist, was weiß ich, die Queen Elizabeth, dann weiß der das, weil er das schon gesehen hat. Er hat Wikipedia, ich sage jetzt nicht auswendig gelernt, aber quasi und weiß die ganzen Sachen halt. Nicht? Aber das nutzt jetzt in Unternehmen relativ wenig. Das Unternehmen möchte vielleicht, dass der Chatbot jetzt Supportfragen beantworten kann, die der Chatbot keine Ahnung hat, weil es in irgendeinem Supportdokument drinnen ist, was der gar nicht kennt oder was zu unwichtig ist jetzt, um es vielleicht in die Trainingsdaten so präsent zu sein, dass es der Bot sich erinnert. Mhm. Und da machst du nachher praktische Technik, dass du die Frage vom Benutzer nimmst. Dann nimmst du eine Machine Learning Technik, die heißt Embedding, ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Und mit Hilfe von dem Embedding-Vektor, den du da aus der Frage berechnest, kannst du nachher eine Suche machen, die relativ raffiniert, nicht auf einfache Textstücke basiert, sondern praktisch, dass die Suche sozusagen versteht, was zu finden ist. Die findet nachher jetzt vielleicht von dem Support-Manual von 1000 Seiten, findet es die Stelle, wo man über das redet. Und dann gibst du praktisch die 10 Seiten aus den 1000 Seiten, die gibst du noch in Chatbot und sagst ihm, okay, du bist jetzt ein Support-Mitarbeiter, da sind 10 Seiten aus dem Support-Manual, Doppelpunkt, kommen 10 Seiten. Jetzt kriegst du eine Frage von User, bitte beantworte. Das sieht der User natürlich nicht. Das passiert im Hintergrund. Der User macht noch seine Support-Anfrage und der Bot antwortet hoffentlich richtig, was da zu tun ist. Das wirkt natürlich cool, weil du denkst, ja, Berik, das System hat jetzt irgendwie mir meine Frage zu meinem Problem direkt so gelöst. Ne? Aber man muss allem sich vor Augen halten, das ist nicht so, dass du dem Bot jetzt praktisch dein Manual beigebracht hast oder dein Domainwissen. Das ist einfach ein Trick, wo du ihm ganz schnell sozusagen die Informationen inschummelst. Der braucht vielleicht gleich 100 Millisekunden, um die 10 Seiten durchzulesen, sozusagen. Und dann kommt erst die Frage und dann tut der sozusagen frisch antworten, aber im nächsten Moment hat er alles schon wieder vergessen. Wenn die nächste Suche und Frage kommt, musst du wieder, also die nächste Frage kommt, musst du wieder eine Suche machen, wieder 10 Seiten finden, wieder ihm die schnell lesen lassen. Also das ist im Prinzip auch ein bisschen fake.
Also es ist kein Trainieren von
uns. Es ist kein Trainieren. Es gibt noch eine alternative Technik, also das war jetzt RAG, R-A-G, das steht für Retrieval Augmented Generation. Da gibt es eine andere Technik, die heißt Fine-Tuning sozusagen. Zudem kannst du effektiv ein LLM weiter trainieren auf deine Materialien, aber das wird für so Sachen wie Supportchats eher nicht verwendet. Also Supportchats basieren eher auf RAG.
Mhm.
So, das ist jetzt sozusagen, jetzt sind wir auf den Punkt gekommen, wo effektiv deine Chatbot und die eigentliche KI unter Anführungszeichen, ich mache da gerade Fingerquotes, sozusagen ein bisschen erklärt worden sein. Nicht? Und ja, nichts. Ich sehe, du hast ein paar Notizen gemacht, du hast schon ein paar Fragen jetzt wahrscheinlich.
Ja, es ist mir jetzt viel, du hast sehr groß ausgeholt, was KI ist und was wirklich, weil KI ist
ja
KI, wenn man das so will.
Ja,
so,
also,
ne? Das ist nicht leider einfach der ChatGPT, wenn man so ein bisschen damit sagen, weil das, was sein das Thema ist, ist ja, dass man, wenn man eine KI kennt, so wie man KI aktuell kennt, ist, dass man ChatGPT oder Gemini oder Mistral, wer auf europäischer Ebene unterwegs ist, einige hat, man schreibt was, man kriegt eine Antwort und es wird irgendwo im Äther oder in der Welt wird es verarbeitet. Und natürlich als Unternehmen, wenn man das jetzt aus Unternehmenssicht hergeht, will man ja nicht unbedingt die Daten, wenn es jetzt vielleicht interne Fragen sein oder wie wir gesagt haben, 10 Seiten Manual will man geben, will man die ja wenn dann lokal haben oder nicht, dass die irgendwie extern zugreifbar sein oder nicht von der KI wieder zum Trainieren von anderen Modellen verwendet wird. Und zum Beispiel logisch das Self-Hosting ein recht großer Punkt. Ne? Und ob das vielleicht in Zukunft wirklich so ausschauen könnte, wahrscheinlich schon, dass wirklich KI-Modelle auf Consumer-Hardware laufen kann, weil aktuell, wie du schon gesagt hast, braucht es sehr, sehr viele Ressourcen.
Um zum Trainieren.
Zum Trainieren.
Zum Laufen lassen haltet sich's eh einigermaßen in Grenzen.
Okay.
Es ist nicht so dramatisch, sagen
wir. Aber wenn man sagt, jetzt, wenn man es auf REC basiert, was man das sozusagen nicht trainiert, dann muss das ja nicht sozusagen die ganze Power haben. Aber
also,
wenn es die Zukunft echt auf Schmagari trainieren oder gibt es überhaupt nicht, dass du
also
deine...
Also du müsstest jetzt ein bisschen unterscheiden. Es ist zunächst einmal, auch wenn du REG machst, auch wenn du ein kleines Modell nimmst, wo du das effektiv auf deinen Konsumerrechner laufen lassen kannst, es ist jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr ganz exotisch. Also das geht jetzt mittlerweile recht gut. Nennen wir vielleicht da noch ein paar Modelle und so. Das Präproblem ist, wer macht das Modell?
Mhm.
Das ist heute sicherlich noch zu aufwendig. Also du kannst jetzt nicht da an LLM, so heißen die Dinger, die heißen Large Language Model, nicht? Also LLM, kannst du da nicht selber auf Consumer-Hardware und auch nicht auf einen Server, den du da jetzt vielleicht für eine überschaubare Menge in deine Firma stellen kannst, trainieren lassen. Da sind wir noch nicht, da brauchst du noch wirklich eine Rechenleistung und Zugang zu Inputs, die eine kleine Firma nicht hat, nicht? Und vielleicht auch mittlere auch nicht. Die Sache schaut jetzt aber nicht so schlimm aus, weil die meisten Firmen, also so, ich muss das so erklären, ne? Das ist natürlich die Tendenz, dass wenn irgendjemand etwas macht, dann macht irgendjemand anders das auch und will in Konkurrenz treten und hat vielleicht gute Gründe oder hat vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so ethisch klare Gründe, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch, aber ich mache ein Modell, vielleicht unter einer Lizenz, die es erlaubt, das lokal laufen zu lassen. Das ist ein bisschen mit OpenAI passiert. Am Anfang war es so, also wenn ChatGPT 3.5 rausgekommen ist, dann war irgendwie die Idee noch, das funktioniert leider so gut, weil es gigantisch ist und das da trainiert niemand und die haben sozusagen die Secret Sauce, nicht? Also die geheimen Ingredienzien, die niemand kennt. Was noch passiert ist, dass relativ schnell relativ viele Player auf den Markt kamen. Zuerst natürlich super große, aber dann auch kleinere, die gesagt haben, nein, das kennen wir auch. Und das erste Modell, was da sozusagen unter die Menschen geworfen worden ist, was große Wogen in der Community, die LLMs lokal laufen lassen will, weil die originalen ChatGPT sind ja nie ausgegeben worden. Nicht? Die kannst du einmal als Service laufen lassen. Nee. Das war Llama von Meta. Llama ist ein bisschen ein Wortspiel. In der LLM-Community hast jedes zweite Produkt irgendetwas mit Llama, also das Tier Llama, weil Llama schreibt man in Englisch mit zwei L und deswegen ist das L-L-A-M-A, das ist quasi wie LLM und das ist schon so ein Wortspiel und deswegen hast du jetzt irgendwie als Llama. Und Meta, also der gute Zuckerberg, der hat effektiv Modell oder eine Serie von Modellen ausgebracht, die unter einer quasi Open-Source-Lizenz stehen. Nicht? Also es stimmt nicht, es ist nicht eine Open-Source-Lizenz, es ist nicht eine freie Software-Lizenz, aber es ist sehr permissiv, also permissiv. Das ist eben Llama, heißt das Modell. Und das hast du unter der relativ permissiven Lizenz overloaden können und lokal laufen lassen können. Das Modell war nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Es war schlechter als zu der Zeit GPT-3.5. Es hat aber funktioniert. Es war ein bisschen langsam. Es ist noch auch die Frage, mit welcher Software du das laufen lässt. Ganz am Anfang hat man da PyTorch verwendet. Das ist eine Open-Source-Software, mit der die Modelle alle trainiert werden. Also da ist sowieso in dem Space ist PyTorch sowieso supreme, nicht? Also das ist eine Open-Source-Software, mit der du Modelle trainieren und laufen lassen kannst und die hat sowieso quasi 100% vom Markt. Nicht? Also das ist kein Thema. Nicht? Die Software ist im Prinzip allem Open-Source-freie Software. Das Modell war es eben nicht, weil so ein paar Clauses drin sind. Du hast es auch kommerziell verwenden dürfen, ist nicht ausgeschlossen, aber es sind halt so ein paar Einschränkungen drin gewesen. Mhm. Das Llama ist noch nicht sehr effizient da gelaufen. Das war, ich weiß noch, da hat es verschiedene Größen gegeben. Das größte Modell war seinerzeit zu den Zeiten von Llama 2, da reden wir jetzt von 2023 oder so, also wir kommen jetzt schon in die nähere Zukunft, nähere Vergangenheit.
Yes.
Das war 70 Milliarden Parameter groß und es war relativ langsam. Und damals war es so irgendwie durch eine GPT 4.0 von OpenAI rausgekommen, von der man nicht weiß, wie groß es ist, aber da waren so, von Hörensagen hat man gesagt, es muss über 1 Milliarde Parameter groß sein. Und dann haben wir gesagt, oh je, da haben wir keine Chance. Nicht? Also das ist zu langsam, das ist zu klein und so weiter. Dann ist das aber so richtig losgegangen. Dann sind auf einmal überall in der ganzen Welt Player gekommen, die Modelle gemacht haben. In Europa ist das Mistral, du hast es schon erwähnt, die hat kleinere Modelle gemacht, die besser waren, die waren kleiner als das Llama 2, waren besser. Inzwischen hat Meta Llama 3 gemacht, drei Punkte irgendetwas. Die waren besser. Ganz kürzlich, also wir reden jetzt vor anderthalb Jahr oder so, sind die Chinesen auf den Plan gekommen und da haben wir einen Haufen Modelle auf den Markt gebracht, die irgendwie kleiner geworden, schneller gelaufen sein, besser geworden sein nicht. Und das ist so ein Race. Man hat irgendwie gesehen, das stimmt nicht. Also man braucht nicht eine riesen Rechenleistung, zumindest um die Modelle laufen zu lassen. Heute haben wir einige wirklich interessante Modelle auch unter echte Open-Source-freie Software-Lizenzen, wie zum Beispiel die Apache 2, die du ohne Probleme auf einem modernen PC laufen lassen kannst. Wenn du eine Grafikkarte hast, geht es sogar ganz schnell. Es fühlt sich fast an wie ein Chatbot, den du im Web benutzt. Wenn du keine Grafikkarte hast, musst du vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden warten, aber es ist machbar.
Mhm.
Ich zitiere jetzt da sicherlich nochmal Mistral. Mistral Small ist zum Beispiel ein sehr interessantes Modell, Apache 2 License. OpenAI hat reagiert. Wenn auch die Chinesen gekommen sind, hat OpenAI auch reagieren müssen. Die haben GPT-OSS, das steht für Open Source Software, 20B und GPT-OSS 120B gemacht. Das sind super Modelle. Die sind sehr schnell. Die kannst du gibst zum Beispiel, ich verwende gern eine Bibliothek, die heißt Llama CPP, hat nichts mit Llama zu tun, das ist das übliche Wortspiel. Ja. Die ist sehr viel schneller geworden in den letzten Jahren. Man hat da auch mathematische Tricks gefunden, um die Parameter extrem komprimiert im Rahmen zu halten, dass die Modelle kleiner geworden sind. Da gibt es die Technik, die heißt MOE zum Beispiel, wo man sagt, okay, das Modell ist zwar groß, aber nicht alle Parameter müssen gleichzeitig im Rahmen sein. Von den GPT-OSS 20b, das sind 20 Milliarden Parameter, aber 5 Milliarden Parameter müssen gleichzeitig im Rahmen sein. Das heißt, das passt auf relativ normale Grafikkarten zum Beispiel drauf und das ist wirklich super. Also ich habe es da bei mir auf dem PC laufen, ohne Grafikkarte, das ist durchaus verwendbar. Also ich verwende das selbst oft als Alternative. Ich bin sonst eher ein Benutzer von LeChat, selbst von Mistral, wenn ich jetzt, wie jeder halt, irgendwo einen Webservice benutze. Und wenn ich was für mich selber lokal laufen lassen will, dann nehme ich ohne weiteres ein Modell, was auf meinem PC läuft. Also zum Beispiel gerade im Moment eben das Mistral Small und das GPT-OSS 20b finde ich sehr interessant. Nicht? Man muss jetzt nicht gleich ein Entwickler sein. Es gibt da auch Open-Source-Tools, die ein bisschen mehr für End-User gedacht sein, wie zum Beispiel das famose Olama. Da haben wir wieder das Wort Llama drin.
Das hört nicht auf, ja.
Das hört nicht auf, aber das hat nichts mit dem Modell Llama von Facebook zu tun. Das ist einfach das übliche Wortspiel. Das Olama, also O-L-L-A-M-A, das kannst du da runterladen und dann kannst du auch, wenn du nicht jetzt selber was kompilieren willst oder so, kannst du da ohne weiteres dir von der Webseite haben sie ihre Sammlung von Modellen, du suchst ein Modell aus, ladest das an und legst los. Also das ist wirklich nicht mehr so, dass du das nicht auch lokal machen kannst. Jetzt, das Training ist nach wie vor ein bisschen problematisch, aber das Problem relativiert sich natürlich in dem Sinne, in dem du Modelle unter der Apache 2 Lizenz zum Download zur Verfügung hast, ist das Problem relativiert. Es gibt Tendenzen jetzt zu sagen, nein, wir möchten wirklich von Grund auf den Open-Source-Gedanken, das heißt, wir möchten es komplett auflisten, was haben wir für Trainingsdaten verwendet, wie haben wir unser PyTorch konfiguriert, um das Ganze zu trainieren. Da gibt es auch Tendenzen und das wird sich auch durchsetzen. Die Rechenleistung wird alleweil besser, nicht? Aber die Modelle werden nicht alleweil komplizierter. Die unsere Sprache bleibt gleich. Die Rechenleistung wird alleweil besser. Also ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren schon kleinere Firmen auch imstande sein werden, solche Modelle zu trainieren. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich jetzt zu irgendeiner Monopolsituation kommt.
Nicht? Man das ist hat sicher gut, nicht, wenn man sagt.
Das ist sehr gut, ja. Das war die Gefahr, wenn ChatGPT 4.0 rausgekommen ist, haben wir alle Angst gehabt, das kann ich jetzt vergessen, das wird das nächste Mega-Monopol. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt wesentlich optimistischer. Nicht? Also wir kennen heute, ich war es 2023 an der SFS-Con, kleine Schleichwerbung, denn November ist wieder die SFS-Con in Bozen.
Schauen wir, wenn es rauskommt. Ich glaube, es kommt nur das Monat raus. Genau, eine Woche vor der SFS-Con. Genau. Ja, hast du einen Link gehabt? Einen Tag gehabt?
Genau, 2023 habe ich einen Tag gehabt. Heuer nicht. Und jetzt haben wir das erste Mal eigentlich irgendwie von den lokalen Modellen in Self-Hosting gesprochen. Nicht? Und jetzt war das wirklich noch nicht so klar. Jetzt haben wir immer schon gedacht, das GPT-4 werden wir nicht erreichen. Heute ist es so, dass effektiv die zwei Modelle, die ich genannt habe, die erreichen in Benchmarks die Qualität von den ersten Versionen von 4.0, also GPT-4.
Also das, ne? Wo alle
aufziehen. Das, wo alle gesagt haben, fantastisch, also wir erreichen jetzt die Qualität. Es ist noch so, das GPT-4 ist noch auch wieder weiterentwickelt worden. Nicht, ich sage jetzt nicht vielleicht das, was jetzt gegenwärtig GPT-4 ist, jetzt gibt es ja alle möglichen 4O, 4O Mini, nicht, jetzt gibt es allerlei Varianten, aber das erste 4, was rausgekommen ist seinerzeit, das erreichen wir halt mit viel kleineren lokalen Modellen, die wir wirklich auf Consumer-Hardware laufen lassen können. Nicht? Also Da ist ja der Spruch noch kursiert. Ich glaube, der kommt irgendwo aus dem Google-Umfeld. Die haben das einmal ausgebracht. There is no moat. Es gibt keinen Burggraben.
Okay.
Also im Gegensatz zu was vielleicht ein bisschen die Illusion war, gibt es keinen Burggraben, wo jetzt ein einzelner Player sagen kann, nein, wir haben gute LLMs. Das ist ja sicherlich fürs Thema Self-Hosting wichtig. Jetzt, um wieder auf Firmen zurückzukommen, da ist im Moment ist ein bisschen ein Chaos. Nicht? Wenn du mit einer Firma redest, die, sagen wir mal, jetzt sagen, ja, wir wollen so ein Chatbot, vielleicht für unseren Support, wir wollen das RAG machen oder wir brauchen es intern für unsere eigenen Mitarbeiter. Ich empfehle jetzt vielleicht auch nicht gleich was weiß ich was auf die externe Webseite zu stellen. Die sind oft komplett verloren, nicht? Weil die sehen natürlich nachher, einerseits sehen sie, dass die Dokumentverwaltungssysteme, die sie haben, die gehen jetzt alle in die Cloud. Mhm. Und die sehen, dass immer ein Cloud-Provider praktisch das sozusagen inbaut und immer schon umbietet. Dann sagen sie, ja, passt, nehme ich selber.
Ob es dann gut ist,
also wenn du deine Textverarbeitung dort machst und deine Dokumente eh schon in der Cloud hast und der große Homebieter von Office-Software in der Cloud, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, der natürlich das nicht schon einbaut, nicht? Na, ist natürlich oft die Tendenz zu sagen, ja, ja, dann nehme ich das. Andererseits hast du noch eine Menge von Startups, die sagen, na, schau, nimm unsere Software, nimm das, oder kleine Firmen oder Startups, wir haben jetzt die revolutionäre neue Idee, die eigentlich keine ist, weil im Hintergrund ist es
alles Gleiche.
Alles Gleiche, nicht? Das ist im Hintergrund noch RAG mit zwei Beistriche geändert. Ne? Und ich muss sagen, da ist es leider oft so, dass die setzen hundertprozentig voll auf Software as a Service. Da siehst du, da ist nachher teilweise sogar, wenn das Open-Source-Software ist, nicht? Das ist sehr häufig ist es proprietäre Software, aber selbst wenn es Open-Source-Software ist, fang es README fang an mit Insert your OpenAI Key here.
Ja.
Nicht? Das heißt, die stellt man sich vielleicht gar nicht das Problem zu sagen, ich mache da einen lokalen Endpoint, der mir die LLM-Aufgabe übernimmt in mein RAG-System, sondern die starten einfach gleich mit der Idee, ja, nehmen sowieso alle OpenAI. Nicht? Also In dem Sinn ist OpenAI sicherlich ein Platzhirsch. Das ist oft auch schon. Aber es ist nicht so, dass es das Self-Hosting nicht ging. Also seit meinem Talk 2023 ist das enorm weitergegangen.
Es kann sich ja noch weiter. Sagst du das
noch? Und das geht auch noch weiter. Von mir aus gesehen ist jetzt die Tendenz, vielleicht nicht schlauere Modelle zu machen oder halt Modelle, die irgendwie, weißt du, es gibt allem die Benchmarks, wo allem extrem schwierige Aufgaben gestellt werden, aber das ist ja vielleicht jetzt in der Praxis auch nicht so relevant. Nicht? Weil das sind Aufgaben, die mir Menschen, so wie wir da sitzen, vielleicht schon nicht erlöseten, so kompliziert sein, die ist ja eigentlich egal, wenn das LLM das nicht kann. Wichtiger ist die Anwendung, die Praxis zum Beispiel, dass es weniger sich Sachen ausdenkt, halluziniert, die Probleme, die du heute hast oder Sachen, was das da, der sogenannte Kontext, wo du jetzt vielleicht beim RAG deine 10 Seiten ihm gibst, dass er die sicher zuverlässiger im Kopf gehalten, dass das vielleicht aus 10 Seiten irgendwann mal 100 Seiten, irgendwann mal 1000 Seiten werden. Das ist alles viel wichtiger. Und das geht effektiv weiter. Das wird ständig besser.
Es ist ja das, was, wenn du gesagt hast, insert your OpenAI Key, nicht?
Mhm.
Da hatten jetzt bei mir ja alle Alarmglocken leiden, so nach dem Motto, man schickt nicht mit Daten extern aus.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das als ein Service nimmst, es Extreme ist, dass du jetzt, sagen wir mal, die Suche und die Datenbank, die Vektoren, die du für die Suche ermittelt hast, dass du alles outsourcest, nicht? Dann hast du gar nichts, dann hast du praktisch deine gesamte Dokumentation in der vektoriellen Form, wie es die Suche mit den Embedding-Vektoren braucht, dort. Und du hast auch in Service von LLM dort. Mhm. Dann hast du sozusagen alles aus der Hand gegeben. Jetzt hast du natürlich ein enormes Problem. Erstens einmal hast du ein Vendor-Lock-In-Problem, weil wenn der sagt, ab heute kostet es doppelt so viel, dann kannst du nicht viel mehr dienen als doppelt so viel zahlen.
Mhm.
Sonst musst du halt migrieren, hin und her, was noch wieder Extrakosten sein. Und zweitens ist das natürlich noch auch so, jetzt gerade in dem geopolitischen Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, ist das ein bisschen ein Risiko, sagen wir mal. Ich bin jetzt nicht jemand, der super Doom-Szenarien an die Wand malt, nicht? Aber man sieht die geopolitische Situation nicht. Es kann wirklich sein, dass dir da irgendetwas noch verboten wird oder irgendetwas angeschalten wird, weil jetzt vielleicht ein geopolitischer Block sagt, nein, mit dem geopolitischen Block komme ich jetzt nicht mehr raus. Mhm. Deswegen ist das, ab jetzt ist die Leitung sozusagen gekappt. Nicht? Dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Nicht? Das heißt, außer den Vendor-Lock-In, was ja klassisch auch ein proprietärer Software ist, hast du da wirklich auch ein gewisses Risiko, dass dir da Ressourcen sozusagen angeschnitten werden. Nicht? Natürlich, wenn man jetzt auch noch sehr pessimistisch ist, denkt man auch an Wirtschaftsspionage und so weiter und so fort. Es überlagert sich noch alle, weil noch dazu. Nicht? Aber für mich sind schon die ersten zwei Punkte, also der Vendor-Lock-In und das Risiko, dass das einfach irgendwann in der Form nicht mehr möglich ist, weil vielleicht jemand ein Kabel durchschneidet. Das war mir schon ein Problem genug, nicht? Da denkst du jetzt nicht unbedingt gleich an Wirtschaftsspionage. Die zwei Sachen sind schon schlimm genug.
Ja, ja, also man ist einfach nicht mehr so flexibel, wie man jetzt. Es ist halt mit Cloud gestartet, es kann aber Zukunft auf Teil
Ja, es ist ich bei Unternehmen hat eine gewisse Tendenz, wieder zurückzugehen, auch unter Umständen ganz banal aus Kosten, weil man hat da ja gesehen, dass Cloud jetzt grundsätzlich ja vielleicht nicht so günstig ist, wie es verkauft worden ist. Nicht? Aber ich persönlich sehe hauptsächlich die zwei Risiken, das eben das Geopolitische und das Vendor-Lock-In. Nicht? Ein anderer sagt Wirtschaftsspionage, ein anderer sagt vielleicht jetzt die ganzen monopolistischen Aspekte, jemand, der vielleicht jetzt Anhänger von der FSF ist, sagt die ganzen ethischen Aspekte. Es gibt viele Gründe eigentlich, warum sicherlich Self-Hosting oder zumindest Self-Hosting als Plan B nötig sein sollte. Ich sage auch in Leute, die vielleicht jetzt hier ein Garag-System aufsetzen wollen, passt, es will vielleicht jetzt nicht die Hardware ins Haus stellen, fein. Man kann Sachen allem aus dem Haus geben, auf eine Art und auf eine andere Art. Nicht? Du kannst jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich baue mir mein System selber auf, ich verwalte meine Datenbank selber und ich gebe jetzt die wirkliches LLM selber, also die Inferenz heißt man das, an einen Provider. Aber ich kann im Fall auch das Modell austauschen. Ich kann einen anderen Provider nehmen. Nicht? Ich kann zumindest, selbst wenn ich jetzt bei den großen üblichen Verdächtigen bleibe, ich kann zum Beispiel jetzt von OpenAI zu Amazon wechseln oder so. Mhm. Limitiere ich vielleicht jetzt nicht alle Probleme, die wir angesprochen haben, aber sicherlich schon einmal das Vendor-Locking, also die Abhängigkeit von einem einzelnen Vendor enorm. Man kann auch hergehen und sagen, ja, ich mache Self-Hosting, aber ich will jetzt nicht einen teuren Server in die Firma stellen. Fein, dann miete ich mir einen Server. Du kannst sozusagen einen Server in der Cloud haben, also du kannst einen Server mieten, du kannst aber auch eine VM in der Cloud haben und vielleicht dein Rack-System dort installieren lassen. Dann hast du zwar die Daten nicht sprichwörtlich im Haus, aber du hast viel mehr Kontrolle drüber. Im Sinn von, wenn da ein Problem ist, kannst du natürlich jetzt einfach Provider wechseln, weil VMs sind austauschbar. Und da gibt es schon Nuancen. Nicht? Also du musst jetzt nicht sagen, ich baue jetzt meine Einsiedlerhütte, stellen wir zusammen Rack hin mit ein paar Server und mache halt völlig cloudlos. Nicht? Also da gibt es Abstufungen.
Das ist aber nicht letztlich auf KI basiert, das ist ja allgemein.
Das ist allgemein für alles, was die Cloud betrifft. Das ist jetzt auch vielleicht deine Dokumenten-Storage oder so. Du kannst dann natürlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt irgendeine kompatible API und kann einen Provider austauschen oder ich nehme vielleicht frische Open-Source-Software, den man die Cloud, das Cloud-Hosting macht und so weiter. Nicht? Ist ein bisschen überall so und das ist da eben auch, ich sehe gleich, da ist vielleicht auch mehr Unwissenheit, weil man irgendwie, man sieht allem wieder Firmen, die irgendwie der Meinung sind, das kann eh gleich OpenAI, Microsoft oder Google. Also müssen wir zu dir gehen, nicht? Aber das ist definitiv heute nicht mehr so der Fall. Nicht? Also.
Ja. Du arbeitest ja sehr viel mit Unternehmen zusammen. Du bist ja sehr oft.
Ja, ich bin ein Freiberufler.
Dann findest du sicher oft, kommt darauf zu viel, was da dann die Reaktionen sein. Und
ja.
Wie fällt denn der Semmel auf? Ich sage, das lassen wir lieber.
Es ist im Moment ist das so ein bisschen Goldgräberstimmung. Du hast eben auch viele Startups, die noch irgendwelche Wunderrad-Lösungen versprechen, die im Hintergrund noch vielleicht 100 Zeilen Python sein, die als zusammen mit ein paar Services auf Azure und mit den OpenAI-Key zusammenkleben sozusagen. Ne? Das ist da sehr oft ein bisschen Goldgräberstimmung mit vielleicht auch nicht so ganz klar offengelegte Angebote. Andererseits, wie ich schon gesagt habe, die großen bauen Design. Viele Firmen sagen, ich warte, bis das in meinem System drinnen ist, dann tue ich gar nichts. Es gibt Firmen, die lassen sich selber ein REC-System hinstellen, habe ich auch schon gehabt. Also man findet eigentlich alles. Aber allgemein ist ein bisschen das gleiche Chaos, wie es vielleicht war, wenn es Web neu war. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe ja sozusagen den ganzen Webboom auch noch mitgemacht. Nicht? Und damals war das ja auch so. Da waren auch die Firmen, die haben gesagt, okay, ich registriere da Domain und mache da eine Porsche-Site und sage ich, du, nochmals war das jetzt die Technik von der NASA und was weiß ich, was alles verlangt haben. Und im Hintergrund haben sie irgendwo vielleicht eine relativ einfache Linux-Box mit einer Apache hingestellt. Nicht? Und damals war das so ähnlich. Nicht?
Also kann man sagen, der KI Boom ist so ein bisschen mit dem Internet-Boom.
Ja, ich vergleiche es schon. Also wenn du jetzt speziell das Ganze, sagen wir so, es gibt vor allem das, was im Hintergrund läuft. Vorhin haben wir Bilderkennung haben wir erwähnt. Mhm. Und das geht weiter, das wird wahnsinnig erfolgreich.
Okay.
Wie gesagt, also wir entsperren jetzt unsere Handys. Wenn wir in Parkscheine zahlen, müssen wir ja schon länger nicht mehr nachher Stetteline stecken, sondern er erkennt die Targa. Das ist so heimlich und heimlich hat sich Bilderkennung überall eingeschlichen und funktioniert. Mhm. Also das ist nicht, dass es irgendwie etwas Futuristisches ist.
Oder ein Läden oder sowas, habe ich auch mal gesehen, dass so wirklich die Analyse, wie viele Leute in der Kette, also was da
ja,
vielleicht
die,
in der Kette,
die Besucherzähler.
Ja, Besucherzähler, so.
Ja. Lass mich vielleicht noch die Landwirtschaft erwähnen. Nicht? Von mir aus gesehen wird extrem viel passieren in der Landwirtschaft. Da gibt es ja schon die Fotofallen, die was Insekten erkennen, also so kleine Fallen, so mit relativ einfacher, billiger Hardware, die sozusagen erkennen, ob eine bestimmte Art von einem Insekt jetzt in der Klebefalle getippt ist und dann das entsprechend benachrichtigen. Wenn du das nach alle paar Äpfelzeilen sowas hast, dann weißt du genau, wenn ein Schädling jetzt hinkommt. Drohnen kommen jetzt in die Landwirtschaft, weißt, das hat alles nachher wieder mit Bilderkennung zu tun, dass du einfach automatisch erkennt wird, was habe ich jetzt da für was benötige ich für Pflanzenschutzmitteleinsatz, nicht, dass ich nicht mehr muss 360 Grad als niederspritzen. Mhm. Qualitätssicherung auch in der Industrie. Nicht, das sind alles Dinge, wo wir eigentlich schon an einem Reifenpunkt sein. Und deswegen herrscht du vielleicht auch nicht ganzen den Hype. Nicht? Die Firmen setzen das ein, das funktioniert, das ist da gibt es Lösungen. Da gibt es die gute Software, ist sowieso größtenteils eigentlich Open Source, aber da gibt es auch proprietäre Modelle, nicht proprietäre Modelle. Das ist im Einsatz, das ist da. Nicht? Und jetzt ist das KI, ist das nicht KI? Jetzt zählt man maschinelles Lernen zu KI, das ist noch eine Definitionsfrage. Nicht? Aber es ist sicherlich ein bisschen ungerecht, zu sagen, dass Leute vermutlich LLMs sein KI und alles andere ist jetzt irgendwie völlig irrelevant. Also ich würde sagen, für Firmen ist das in vieler Hinsicht wichtig. Jetzt nicht allein um Chatbots oder Recs oder Supportbots oder so zu machen. Du hast vorhin auch nochmal generative Modelle angesprochen, also die Designmodelle, die früher Fotos generieren haben können oder allgemein Bilder generieren haben können, egal ob es Fotos oder Illustrationen sein, ne? Die sind ausgeweitet, wie du weißt, auf Audio. Genau, du kannst dir jetzt ja Musikstücke, sagst du, was du für einen Stil willst und nachher.
Ja, das geht ja, das geht ja richtig durch die Social Media momentan. Dass,
ja,
das
so, Videos. Genau, also, ich weiß nicht, ob man da Namen nennen darf. Nicht, es gibt das Suno, ist das, genau, das Audiomodell, ist, ja. Das Sora ist ein Videomodell, da gibt es einige. Nicht, Veo 3 ist ein Videomodell. Nicht. Das ist generative KI, die hängt natürlich ein bisschen zusammen mit, was wir gesagt haben. In gewisser Weise ist LLM, sein LLMs ja auch generativ, im Sinn von, dass sie Text generieren. Leider halt, dass sie andere Sachen generieren. Es ist ja aus der Sicht von einem LLM, sind es allem Zahlendiejenigen und Zahlendiejenigen, oder allgemein, also aus der Sicht von einem neuronalen Netz gehen allem Zahlendiejenigen und Zahlendiejenigen aus. Und mit Zahlen kannst du natürlich Text beschreiben oder Videos beschreiben oder Audio beschreiben oder Bilder beschreiben. Das kannst du ja alles irgendwie in Zahlen ausdrücken. Und deswegen können LLMs halt auch grundsätzlich nicht gleich jetzt Zahlen oder Texte oder irgendwas, sondern eben auch Bilder und Videos ausspucken. Und die ganze Schiene hat natürlich jetzt auch viele Neuigkeiten in die letzten Jahre gebracht, die sicherlich wieder ins vor Probleme stellen. Nicht? Also mittlerweile kann man, glaube ich, nicht mehr davon ausgehen, dass früher war irgendwie, okay, ein Foto kann gefälscht sein, es gibt Photoshop, ein Video eher nicht da, weil es ist aufwendig, aber jetzt mittlerweile kannst du eigentlich gar nichts mehr vertrauen. Für die ins Zuhören, nein, Fingerzählen funktioniert auch nicht mehr. Also die generativen Modelle kennen jetzt die richtige Anzahl der Finger. Sie haben noch ein bisschen Probleme mit der Interaktion von der physikalischen Welt. Nicht? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Foto generieren willst oder ein Video von einem Mensch, der vielleicht mit der Hand, mit einem physischen Objekt komplex interagiert, selbst funktioniert jetzt noch nicht.
Also, oder zum was Beispiel, immer gerade mit der Hand über dem Gesicht war, wenn man so mal lange Zeit...
Ja, das, generell, wenn du mit der Hand eine physische Interaktion hast, selbst ist schwierig natürlich, weil da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Aber das ist allem...
Ja, das kommt sicher noch.
Ja, das verschiebt sich leicht. So wie man halt vor 2 Jahren gesagt hat, man muss gleich Finger zählen, ein Jahr später ist das kein Thema mehr und so wird das halt jetzt auch weitergehen. Ich glaube, es ist ein bisschen, wenn ich jetzt einmal ein bisschen die Kristallkugel auserziehen darf, es geht ein bisschen in die Richtung, man hat jetzt ja die super coolen Language Models da, die LLMs. Es geht ein bisschen darum, dass man vielleicht jetzt sozusagen Sachen kombiniert. Weißt du, dass du sagst, okay, du hast jetzt leicht Text. Nach seinen Bilder dazu kommen. Also es gibt die LLMs, die sowohl Text als auch Bilder verstehen. Ne? Bilder hat man sozusagen schon integriert. Du kannst in LLM ein Foto zeigen und sagen, wo siehst du da? Geht auch schon. Nicht? Und dass man da alleweil mehr Sachen von der Welt hinein tut. Und ich denke jetzt vor allem an das physikalische Modell von der Welt. Nicht? Dass man vielleicht andere Sensordaten hinein bringt, dass man vielleicht Inputs von irgendwelchen Robotern hinein bringt. Nicht? Dass du praktisch nicht mehr Text oder Bilder, mittlerweile Videos hast, sondern dass du da auch noch komplette Sensordaten von physischer Interaktion. Nicht? Und dann wird es auch besser werden, dass die Modelle ein klareres Bild von der Welt, und wir haben Bild von der Welt, die kein Modell noch hat. Wir wissen, wenn ich jetzt einen Bleistift, ich habe da einen Bleistift in der Hand, wenn ich den fallen lasse, dann wissen, können wir uns vorstellen, was passiert. Wir können es sozusagen predikten, der fällt jetzt so, dann bounce da, dann macht er so. Wir hören schon das Geräusch irgendwie,
bevor es fällt.
Nicht? Wir haben einfach ein sehr ausgeklügeltes physikalisches Modell der Welt im Kopf, mit dem wir sozusagen predikten, was jetzt im nächsten Moment passiert und uns deswegen bewegen können in der Welt.
Das ist ja eine Evolution von 10.000 Jahren fast, was man jetzt so in
ja,
das Modell...
Also
so
mehr ran.
Ja, mehr.
Also. Wir sind schon ein bisschen älter als Menschheit. Und ich denke, dass da, wenn wir das Ganze noch weiter treiben wollen, dann müssen wir ein bisschen in die Richtung gehen. Nicht? Jetzt ist vielleicht irgendwie Robotik das nächste große Thema, nicht? Wenn ich jetzt eine Kristallkugel nehmen darf, darf ich mal sagen, es geht ein bisschen in die Richtung.
Ist selber ja noch interessant, so für ja logisch, für Unternehmen ist es auf jeden Fall noch interessant, wenn halt sowas. Ich meine, du hast dann überhaupt, brauchst du dann gar keine.
Ja, es ist, sagen wir, also da rede ich jetzt natürlich von Dingen, die sind allem abhängig von viele andere Dinge, die kann niemand vorhersehen, aber es ist so, nicht? Vielleicht jetzt im Verhältnis zu was man, die Fortschritte, die man mit Bilderkennung macht und die Fortschritte, mit denen man mit Verarbeiten von natürlicher Sprache, also Natural Language Processing macht, und die Fortschritte haben wir vielleicht in Robotik nicht gemacht. Mhm. Nicht? Also vielleicht zwischen der Agilität von irgendeinem Roboterarm aus der Industriefertigung von vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren und heute ist vielleicht nicht so ein Sprung wie in die anderen Bereiche. Im Sinn von Verstehen von natürlicher Sprache hat vor 20 Jahren überhaupt nicht funktioniert und jetzt haben wir unsere Chatbots. Nicht? Und das hat vor 10 Jahren auch noch nicht funktioniert. Gell? Das ist also das Paper von das Attention is all you need, das ein Transformer eingeführt hat, ist von 2017. Wir reden da von 8 Jahren.
Es geht unheimlich schnell.
Es geht sehr schnell. Also, ja. Und ich behaupte jetzt mal, ich lehne mich jetzt aus, weil ich bin sicherlich in keinster Weise ein Experte im Bereich Robotik, aber ich lehne mich mal aus und sage, robotermäßig haben wir sicherlich nicht die Fortschritte in 8 Jahren gemacht, die wir in Natural Language Processing gemacht haben und nicht die Fortschritte, die wir vielleicht in 15 Jahren in Bildverarbeitung gemacht haben. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen
Zukunftsmusik. Weil ich persönlich denke jetzt auch so, was es nimmt alle mehr Arbeit ab. Nicht? Das ist ja das große Thema, was alle reden. Nicht? Ja. KI in Unternehmen wird uns alle ablösen.
Das denke ich nicht. Was die Arbeit verschiebt sich halt. Es ist, du musst dir denken, weil Photoshop eingeführt worden ist, sind nicht alle Grafiker arbeitslos geworden. Es gibt jetzt halt Grafiker, die für die Arbeit Photoshop benutzen oder
nicht.
GIMP, so
ja, ja, also, ja,
also
ja.
Um zu sagen, ein freies Äquivalent. Die sind jetzt vielleicht produktiver im Sinn von einer Grafiker macht mit Photoshop oder GIMP halt vielleicht das 10-fache Output, was ein Grafiker aus den 80er Jahren gemacht hat, ohne die Tools, die er es noch gemessen hat, von Hand zeichnen oder vielleicht das 100-fache Output. Mhm. Und das ist eigentlich allem so gegangen. Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass gewisse Arbeiten, die wir heute machen, was so dumme Office-Arbeiten, wo man irgendwie Daten von URL-File ins andere File, Ctrl-C, Ctrl-V, das werden wir halt noch nicht mehr tun müssen. Und dann werden wir produktiver. Dann machen wir halt andere Aufgaben und das ganze Files hin und her schieben, macht vielleicht irgendein Agent basierend auf LLM-Technik für uns. Nicht? Dann werden wir produktiver, aber nachher erfinden wir uns halt neue Arbeit. Also ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich alle Büroarbeiter entlassen werden und es leider mehr Handwerker, Fabriksarbeiter und so weiter braucht.
Ja, das ist wie in der Industrie, also wenn jetzt ein Auto gebaut wird, wenn man sieht, so ein Frierer jetzt noch Handarbeit,
dann ist
das von der Robotik übernommen worden.
Sicherlich, ich meine, logisch braucht es noch ein Fließband von Henry Ford weniger Arbeiter in der Fabrik als vor ein Fließband von Henry Ford. Aber das ist nicht, dass es jetzt keine Fabriksarbeiter in einer Automobilfertigung mehr geben. Nicht? Also das ist nicht, dass das irgendwie, das funktioniert nicht so, dass eine neue Technik irgendwie alle arbeitslos macht. Das verschiebt einfach gleich die Arbeit. Nicht?
Wird einfach mehr kontrolliert oder mehr aufgepasst. Man, es ist ja ein, so, was halt früher mit Handarbeit war. Oder Arbeit, was kann man machen will. Ja, das ist aber jetzt eine Frage da.
Also, die Bürogeschichten, die führen halt noch zu neuen Aufgaben, die halt, weil Ressourcen frei werden, auch findet man sich halt neue Arbeit. Also, ich habe nicht die quasi Befürchtung, dass jetzt Büroarbeit überflüssig wäre. Aber Büroarbeit ist manchmal auch wirklich saudumm. Also, wenn ich sehe, wie die Leute die mit irgendwelchen Office-Programmen einfach Daten hin und her kopieren, für mich ist irgendwie das abschreckende Beispiel der Büroarbeiter, der mit irgendwelchen Office-Anwendungen Ctrl-C, Ctrl-V macht. Nicht? Das ist irgendwie so stupide. Natürlich einen Tag lang irgendwelche Daten aus Rechnungen auskopieren in irgendein Spreadsheet und so. Und das ist sicherlich etwas, was wegautomatisiert werden kann, aber Es kommen halt neue Aufgaben auf den guten Arbeiter oder die Arbeiterin dazu.
Ich will mit dem Internet, ich kann jetzt nicht davon reden, aber so das Internet, was man so am Anfang war, das ja, da hat man ja nicht gedacht, das Internet, das Wissen, wo alles, ganze Wissen, was man hat, irgendwo für jeden zugänglich,
ja, ganz einfach. Es sterben Branchen, aber neue kommen dazu. Nicht? Wir haben, wir haben DVDs in Läden ausgeglichen. Das wirst du nicht mehr wissen, du bist zu klein, aber es hat die Videotheken gegeben, da hast du VHS-Kassetten, nachher deine DVDs, die hast du da gelegt. Da bist du hingefahren, hast einen Film zurückgegeben und zwei neue Filme ausgeglichen. Das ist halt für einen Jungen wie dir ist das komplett lächerlich, weil du sagst, ich habe Netflix oder whatever. Nicht? So Sachen werden schon passieren. Nicht? Also genauso wie es das Internet Sachen überflüssig gemacht hat, das Web Sachen überflüssig gemacht hat, so werden Systeme, die auf LLMs aufbauen, gewisse Bürotätigkeiten überflüssig machen. Nicht? Aber mein Gott, vor 20, 30 Jahren hat man schon gesagt, das Büro wird papierlos. Wir brauchen keine Drucker, wir brauchen keine Papiere. Und das ist jetzt zum Beispiel komplett nicht wahr geworden. Im Gegenteil, wir brauchen alle mal mehr Papiere.
Ja, ist aber andere Frage.
Weil die Leute halt ausdrucken. Und so wird es da halt auch gehen, dass vielleicht gewisse Jobs sich halt ein bisschen verschieben, aber sicher nicht eliminiert werden.
Also kann man sozusagen zusammenfassen, dass, also wenn man so, was KI jetzt an sich ist, also dass KI an sich nicht gleich ChatGPT ist, es ist ein Riesengebilde, eine riesen Domäne, wie du gesagt hast, an verschiedenen.
Wir haben jetzt gleich Sachen umgekratzt. Ja, wir haben Bildverarbeitung umgekratzt, aber da gibt es enorm viele Bereiche aus maschinelles Lernen, die auch Fortschritte gemacht haben, parallel zu Natural Language Processing. Nicht? Und da kommen auch neue dazu und ich bin auch sicher, es werden noch coole weitere Architekturen für neuronale Netze, die Probleme lösen, die wir noch gar nicht wissen, dass wir sie lösen können, in Zukunft geben. Nicht?
Dass es wirklich so angefangen hat mit der kleinen, mit der Firma, die was aufgebaut hat oder was ausgebracht hat, dass dann alle aufgesprungen sind, dass Konkurrenz gekommen ist, dass dann Mitstreiter kommen. Das wird alles mehr und besser.
Ja, also im LLM-Bereich auf jeden Fall. Nicht? Jetzt natürlich ist irgendwo, jetzt im Moment sind wir ein bisschen auf einem komischen Zeitpunkt. Jetzt, wir kommen allen Firmen, wir sind ein bisschen wie bei den 2001, wo ja der Dotcom-Crash, wenn die Internetaktien alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen sind. An so einem Punkt sind wir jetzt, glaube ich, beim Hype um ich sage jetzt KI, nicht, ich meine jetzt speziell natürlich LLMs. Wenn du schaust, gewisse Firmen, was die für Marktkapitalisierung haben, die sind natürlich jenseits von Gut und Böse, nicht? Und die kommen sicher wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Mhm. Es wird sich ändern, es wird.
Aber es ist, damals hat man auch gesagt, haha, dort kam alles gecrashed, aber das ist ja leider irgendwie der Phönix aus der Asche, sind die heutigen großen Firmen daraus neu geboren worden. Nicht?
Also das Falsche, dass du so...
Es fällt was weg. Nicht? Ja. Es gibt sicherlich Firmen, die 2001 groß waren, die es nicht mehr gibt. Aber viele Firmen haben eben überlebt und sind dort groß geworden. Nicht? Das sind die Firmen, die wir heute kennen. Und so wird es da auch gehen. Nicht? Das sind vielleicht jetzt halt wichtige Player auf dem LLM-Bereich, werden in LLMs nicht mehr eine große Rolle spielen.
Kann sein, dass man was
hat. Und andere werden bleiben oder vielleicht jetzt noch kleine werden groß werden. Also das, da wiederholt sich sicherlich ein bisschen das, was 2001 passiert ist.
Also kann sein, dass es vielleicht besser ist, jetzt mal abzuwarten, bevor man aufs falsche Pferd vielleicht setzt.
Wenn du, was heißt aufs falsche Pferd setzen? Nicht? Wenn du jetzt, sagen wir mal, im Self-Hosted-Bereich bist, kannst du eigentlich nicht wirklich aufs falsche Pferd setzen.
Ja, weil das, ja.
Das Minimalste, wenn du wirklich dir das Know-how vielleicht da in die Firma holst und jemanden unterstellst, der dir vielleicht jetzt das so ein Rack jetzt als Beispiel so aufsetzt, dass er auch einen Knowledge-Transfer macht, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Eigenwerbung, aber mein Gott, also es müsste jetzt nicht mich fragen, es fragt jeden anderen. Das ist ein Added Value, der da bleibt. Dann verstehst du mal, was du da getan hast, was du da Komponenten hast, dann hast du vielleicht eine Datenbank mit einer Suche, die aufbaut auf Embedding-Vektoren, dann hast du die Technik im Haus. Jetzt hast du das falsche LLM, kein Problem. Tausch das LLM aus, morgen kommt ein besseres. Nicht? Aber das kannst du studieren, du bist da relativ frei. Du hast die Daten im Haus, du hast das Knowledge im Haus, jetzt kommt morgen eine bessere Suche, gut, dann tausch die Cell-Komponente aus. Nicht? Aber du hast viel mehr Kontrolle über die einzelnen Komponenten und kannst das Beste zusammensuchen. Nicht? Und das ist sicherlich nicht ein falsches Pferd.
Also es ist aber, so man kann es so zusammenfassen, es ist sozusagen eine Basis für die Zukunft, worauf man aufbauen kann. Das ist so, das modular weitergehen.
Also grundsätzlich ist es mit LLMs oder Chatbot nicht anders als wir mit Cloud-Hosting oder mit Dokumenten oder mit eigentlich die ganze Softwarewelt. Ist es sicherlich besser, sich nicht in eine Abhängigkeit zu geben, dass man nicht weiß, wo es da eigentlich läuft. Das hat ja in Bereiche, die nicht die Idee oder nicht Software sind, das keiner tun. Keiner hat irgendwie ein Auto kaufen, einen Firmenwagen kaufen, eine Flotte von Lieferautos kaufen unter die gleichen Bedingungen, in denen du halt Cloud einkaufst. Mit irgendwelche Kontrakte, wo du am Ende nicht genau weißt, wie viel du zahlen wirst. Mit SLAS, die sagen, wir können jederzeit alles ausschalten und kannst nicht dienen. Nicht? Wenn du das, was heute die Bedingungen sind, in der die ich jetzt irgendwelche Cloud-Angebote einkaufe, wenn ich die übertrage auf sowas Mondänes wie meine Firmenwagenflotte, dann kann ein Unternehmen das unterschreiben. Das lässt leider niemand durch.
Ja, okay, ja.
Und alle dienen so und das hat sich halt irgendwie so ingerissen. Nicht?
Aber es ist eine spannende Zeit, die uns noch kommen wird. Und sagen wir mal, aktuell noch der wilde Westen von KI.
Ja, in gewisser Weise wiederholt sich ein bisschen der Web-wilde Westen.
Dass das nachher wieder so wiederholt wird, halt auf einer anderen Ebene.
Auf einer Ebene, ja, definitiv. Also du hast viele Analogien, ne? die absurd hohen Marktkapitalisierungen von einzelnen Firmen, der Kampf um wer wird da fürs Monopol, nicht wie viel die jetzt alle, jetzt baut jeder von den Bigs baut jetzt gigantische Rechenzentren. Wir haben jetzt gar nicht geredet über die ganzen Umweltaspekte, die da reinfließen, nicht, und das ist so, ja, durchaus vergleichbar mit Investitionen, die damals gemacht worden sind, wo versucht worden ist, gewisse Player um alles aufgekauft, was irgendwo enormen Internet im Firmennamen gehabt hat. So hast du jetzt die Phänomene, dass irgendwelche kleinen KI-Startups zu Fantasiepreisen übernommen werden. Nicht? Also das sind totale Analogien zum Hype damals.
Also das so als kleiner Aufruf an die Hörer, dass man vielleicht ein bisschen aufmerksam durch die KI-Szene schaut, vielleicht mal Sachen ausprobiert, aber jetzt, was halt jetzt momentan passiert, dass da recht schnell von einem Tag auf den anderen, von einer Nacht auf der anderen sehr viel passiert, dann wird die Firma von denen gekauft, dann passiert das und dann kommt wieder das Modell raus und dann haben die Chinesen wieder was, wo wieder alles umwerfen, dass man einfach mal nüchtern auf die Situation blickt.
Auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen versucht zu verstehen, was seien da eigentlich die Schritte. Nicht, weil sehr oft werden gigantische Software-Systeme irgendwie aufgezeichnet, die im Hintergrund eigentlich total simpel sein. Und meine Aufforderung zu dem, was du jetzt gesagt hast, zusätzlich war auch versuchen, ein bisschen zu verstehen, was passiert da? Was sind die Schritte, die sozusagen meine Daten machen? Was sind die Workflows, die ich versuche, mit der Software abzubilden? Und da ist sicherlich ziemlicher Chaos zurzeit. Also es ist eigentlich sowieso, die Idee ist sowieso schon ein Chaos und im Moment ist natürlich noch mal mehr Chaos wegen dem ganzen Hype um die LLMs.
Also nicht, man soll sich schon auch verstehen, also man soll wissen,
Man soll wissen, was ein LLM eigentlich macht.
Ja.
man soll mal eins ausprobiert haben. Mal einfach auch, wenn man vielleicht dann trotzdem irgendwelche Software einkauft oder sich irgendein Cloud-Chatbot benutzt. Warum nicht einmal selber was installieren, sich die Mühe machen, zu schauen, was gibt es da, was ist da für Software. Wissen schadet nie. Mhm. Etwas lernen kannst du allem. Und wenn du weißt, was passiert, dann ist sicherlich die Chance, dass du über den Tisch gezogen wirst, kleiner.
Ja, das ist wie bei einem Mechaniker, das Auto zum Mechaniker zu bringen und dann sagst du, das ist hin und du warst, hast keine Ahnung.
Passt. Ich befürchte, also vielleicht ist das nicht alle Zuhörer klar, aber ich befürchte, die schlechten Erfahrungen, die man eventuell mit einem Mechaniker gemacht haben kann, die werden ums Vielfache übertroffen mit was so im IT-Bereich abgeht. Also da muss man schon einen Moment mal sagen, mal starten, nicht? Also die Angebote, die da oben geworfen werden, sind oft wirklich aus dem Kaffeesatz gelesen und haben nicht mehr viel damit zu tun, was du jetzt eigentlich effektiv machst. Nicht?
Ja, so spannende Zeit, wo es jetzt noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall danke, Chris, für deine Einschätzung, ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ist ja mal eine tolle Geschichte. Aber auch das mit der Geschichte zu Cloud und Self-Hosting, wie es jetzt weitergeht, wie es angefangen hat, die ganze Story dahinter, dass überhaupt das nicht erst seit die 20er, also seit die 2020er Jahre existiert, sondern auch davor und viel weiter hinten schon das gewesen ist. Das sind halt spannende Sicht der Sachen, die was man nicht gleich weiß. Auf jeden Fall danke dir. Vielleicht kommt noch vielleicht noch eine andere Folge außer zum Thema Bildgenerierung oder was Spannendes, was man da so auf KI machen kann, weil das ändert sich, wie man gesagt hat, ein Haufen. Aber ja, das sehe ich mal noch einmal.
Auf jeden Fall.
Dass wir da wieder was Cooles finden. Nur eine kurze Werbung, weil du jetzt auch Werbung gemacht hast, machen wir eine kurze Werbung für den Podcast. Also, es könnt gerne teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat, liken und den ganzen Glump. Du musst nicht bei uns in die nähergelegene Videothek gehen. Du kannst überall auf Spotify, iTunes downloaden, teilen, sharen und so weiter. Was kennst du das Spiel? Das hat mir auf jeden Fall freuen. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder und das letzte Wort ist auch so ein bisschen Tradition in dem Podcast, lasse ich dir jetzt, Chris.
Oh je, du weißt jetzt nicht, was sagen. Nein, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass jeder sich die Zeit nimmt, Sachen zu verstehen und zu schauen. Nicht? Es ist heute leicht wie nie in der Menschheit, der Geschichte der Menschheit bisher, sich zu informieren. Ich habe Wikipedia oder wir haben Wikipedia, wir haben unzählige Videos, die leider Such und Frage entfernt sein. Also nie etwas als gegeben nehmen, sondern allem ein bisschen versuchen zu verstehen, was da eigentlich jetzt abgeht auf der technologischen oder der wissenschaftlichen oder der wirtschaftlichen Seite von dem ganzen Chaos.